Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich danke Roman für seine Gottesdienstleitung und auch Monika für ihr Zeugnis. Monika, du hast erwähnt, es gibt verschiedene Wege, Missionen heutzutage zu machen. Und ich darf dann auch am kommenden Samstag an einem Missionseinsatz teilnehmen. Zwar wissen einige, dass ich ja seit ein paar Jahren bei der Feuerwehr dabei bin. Habe mittlerweile schon fast 200 Unterrichtsstunden, Einheiten absolviert. Und ich darf jetzt eine Woche bei der Berufsfeuerwehr in Nordirland verbringen. Ich werde Teil von einer Missionsgruppe sein von 30 Leuten aus der ganzen Welt, die da hingehen. Die werden dann aufgeteilt, jeden Tag unter Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei und dürfen dann den ganzen Tag mit ausrücken zu allen Einsätzen, und dann hat man auch Gelegenheiten von sich und von seinem Glauben dann zu erzählen in dieser Zeit. Und so möchte ich euch um Gebet bitten. Das heißt, ich werde dann die nächsten zwei Wochenenden dort sein und bin froh, wenn ihr daran denkt, im Gebet für diese tolle Möglichkeit, die wir haben. Und dann, wenn ich zurückkomme, dann habe ich eine kurze Zeit hier und dann bin ich wieder über ein weiteres Wochenende weg. Da bin ich in Polen auf der European Leadership Forum in der Nähe von Tschechien. Da werden etwa 700 christliche Leiter von verschiedenen christlichen Werken, Bibelschulen, Gemeinden, Christen im Beruf und so weiter zusammenkommen. Und jeden Vormittag gibt es einen Block von 3 Stunden, wo es verschiedene Interessengruppen gibt. Und es gibt eine Interessengruppe über Gemeindegründung. Und wir betreuen dann 25 Leute, die dazu kommen aus Tschechien, Spanien, Albanien, Italien, Kosovo, Deutschland, Slowakei, Polen und Großbritannien. Also ihr könnt, also wenn ihr mich die nächsten 3 Sonntage nicht seht, dann wisst ihr, wo ich bin. Und bitte denkt dran, im Gebet. Deswegen predige ich auch heute, weil ich im Mai nicht so viel in der Gemeinde machen kann. Ich denke, es geht Roman vielleicht auch ähnlich im nächsten Monat. Und ich komme dann zurück, ich fliege dann zurück an dem Abend, wo die Ehrvorträge dann anfangen hier. Und ich bin froh, dass Roman auch dafür geworben hat. Und ich möchte das einfach unterstreichen. Nimmt die Zettel unten und lädt dazu ein. Auch Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Ich denke, der Redner macht das ganz gut, auch für Leute, die normalerweise nicht regelmäßig zur Gemeinde gehen, dass das auch ansprechend ist für sie. Im Mai werden wir einen Brüdersonntag haben und da werden wir Markus Kapitel 8 betrachten. Und so viel ich weiß, im Juni werden wir dann Kapitel 9 betrachten. Was ich heute predigen möchte, ist so der Übergang von Kapitel 8 bis 9. Es wäre wahrscheinlich passender zwischen den zwei Brüdersonntagen, aber ich habe euch gerade erklärt, warum das nicht so möglich ist. Und so heute dann ist dieser Übergang von Kapitel 8 bis Kapitel 9. Wir haben am Anfang gesehen, dass Markus so in 3 Akten aufgeteilt werden kann, das Markus-Evangelium. Und wir kommen jetzt zum Ende vom Kapitel 8. Kapitel 8 ist Akt 1 zu Ende. Also diese Zeit, wo diese große Frage gestellt wird und geantwortet wird, wer ist dieser Jesus? Und meine letzte Predigt in dieser Predigtreihe war Markus 7, die Verse 1 bis 23. Und da ging es um den Unterschied zwischen Gottes Geboten, Gottes Wort und menschlichen Vorschriften. Es ging um Menschen, die nach außen hin den Anschein haben, fromm zu sein, aber mit dem Herzen folgen sie Gott nicht nach. Und wir durften erkennen, dass wahre moralische Reinheit nicht durch äußere Konformität zu menschlichen Regeln erreicht wird, sondern durch Erneuerung des Herzens. Zusammengefasst kann man sagen, wie es in der Schrift steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Und wir haben gesagt, immer wieder, Markus zeigt uns in diesen ersten 8 Kapiteln, dass Jesus Vollmacht hat, dass er Autorität hat über Dinge, die für dich und mich unmöglich sind, über Naturgewalt, über Dämonen, Krankheiten, der Tod und so weiter. Und wenn ihr die Bibel habt, dann schlag mal bitte Markus 8 auf. Wir machen in diesem Kapitel, wie gesagt, einen Brüdersonntag raus, weil es gibt hier so viel Stoff. Es gibt die ersten 10 Verse, geht es um die Speisung der 4000. Kapitel 8, die Verse 11 bis 13. Die Pharisäer, die wollen ein Zeichen haben. Da gibt es auch viel, was man auslegen kann. Ich gebe euch nur Tipps, Brüder, wenn ihr dran seid. Kapitel 8, 14 bis 21. Der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes. Und dann Kapitel 8, 22 bis 26, Heilung eines Blinden bei Bethsaida. Und dann kommt man in Kapitel 8, Vers 27 zu dem Bekenntnis des Petrus. Und dieses Bekenntnis von Petrus, das stellt eine Wende dort im Markus-Evangelium. Da gibt es eine große Änderung ab diesem Zeitpunkt. Wir lesen in Markus 1, Vers 1, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Also es ist ein Evangelium, es geht um Jesus und er zeigt uns, dass dieser Jesus der Messias ist. Er zeigt uns, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. 1 bis 8, wer ist dieser Jesus? Dann im dritten 8 von Kapitel 11 bis 16 geht es darum, wie Jesus König wird. Und dazwischen, so auf dem Weg dann, und die Jünger müssen lernen, was es bedeutet, für Jesus der Messias zu sein. Die haben eine ganz andere Vorstellung, was es bedeutet wird, wenn Petrus sagt, das ist Jesus, das ist der Messias, du bist der Christus. Wir werden gleich sehen, dass er zwar richtig ist, was er sagt, aber hat eine ganz andere Vorstellung da hinten, wie Jesus als Messias sein wird. Wir haben ein kurzes Video. Ich weiß, ihr habt heute schon viele Videos und PowerPoints gesehen und so. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Das wusste ich nicht, was alles vorher kommt. Das ist jetzt eine Zusammenfassung von dieser ersten 8 Kapitel und dann wird Roman Stopp machen, dann am Ende von der Verklärung Jesus, wo wir heute enden werden.
Das Evangelium nach Markus. Es ist einer der ersten Berichte über das Leben von Jesus. Frühe Überlieferungen schreiben es dem christlichen Schriftsteller Markus zu, der auch Johannes Markus genannt wird. Er war ein Mitarbeiter von Paulus und ein enger Gefährte von Petrus. Der Kirchenvater Papias sagt sogar, dass Markus alle Augenzeugenberichte und Erinnerungen von Petrus gesammelt und dann zu diesem Bericht zusammengefasst hat. Markus hat die einzelnen Teile aber nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern er hat die Geschichte von Jesus ganz sorgfältig aufgebaut. In der ersten Zeile des Buches sagt Markus, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Interessant daran ist, das ist das einzige Mal, dass Markus uns sagt, was er denkt. Im Rest des Buches erzählt er einfach, was Jesus gesagt und getan hat. Und er berichtet, wie andere Menschen auf ihn reagiert haben. Markus hat die Geschichte von Jesus als Drama in 3 Akten aufgebaut. Der erste spielt in Galiläa. Der dritte in Jerusalem. Und im zweiten Akt ist Jesus auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Jeder Teil betont ein wiederkehrendes Thema. Im ersten Akt sind alle von Jesus total begeistert und fragen sich, wer ist dieser Jesus? Im zweiten Teil ringen die Jünger mit der Frage, was es für Jesus bedeutet, der Messias zu sein. Und im dritten Akt sehen wir die überraschende Art und Weise, wie Jesus zum messianischen König wird. Lasst uns in das Evangelium eintauchen und sehen, wie sich das alles entwickelt. Nach dem Einleitungssatz zitiert Markus die Propheten Jesaja und Maleachi. Sie kündigten an, dass Gott einen Boten nach Israel senden wird. Er soll Israel darauf vorbereiten, dass Gott selbst kommen wird, um sein Volk zu retten und ihr König zu werden. Markus stellt uns Johannes den Täufer als diesen Boten vor. Und dann, als man gerade erwartet, dass Gott höchstpersönlich auftauchen wird, betritt Jesus die Bühne. Der Himmel öffnet sich, Gottes Geist kommt auf Jesus herab und Gott spricht: Du bist mein geliebter Sohn. Danach präsentiert uns Markus die Zusammenfassung von Jesu Kernbotschaft. Jesus zieht durch Galiläa und verkündet die gute Botschaft, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Jesus führt also die Geschichte des Alten Testaments weiter. Gottes Rettungsmission für seine Welt. Durch Jesus stellt Gott seine Herrschaft über die Welt wieder her, indem er das Böse konfrontiert und dessen Macht über die Menschen besiegt. Und dann lädt Jesus Menschen ein, unter seiner Herrschaft zu leben, indem sie ihm nachfolgen. Danach finden wir eine ganze Reihe von Geschichten. Sie zeigen uns die Vollmacht von Jesus und wie er Gottes Königreich zu den Menschen bringt. Er heilt Menschen, die krank sind oder die von dunklen Mächten beherrscht werden. Und er tut sogar etwas, das aus Sicht eines Juden nur Gott tun darf. Er vergibt Sünden. All diese Taten bewirken viele verschiedene Reaktionen. Einige Menschen folgen Jesus und werden seine Jünger. Andere wissen nicht, was sie denken sollen. Und wieder andere lehnen ihn komplett ab, vor allem die Leiter Israels. Sie werfen ihm Gotteslästerung vor und dass er seine Kraft von dunklen Mächten erhält. Aber Jesus ist von diesen Reaktionen nicht überrascht. Er lenkt sogar die Aufmerksamkeit darauf. In Kapitel 4 hat Markus Gleichnisse zusammengestellt, die zeigen, wie geheimnisvoll und verborgen Gottes Reich ist. Jesus vergleicht seine Botschaft mit Samenkörnern, die auf verschiedene Böden fallen. Manche nehmen den Samen auf, andere nicht. Oder das Königreich Gottes wird mit einem kleinen Senfkorn verglichen. Es ist winzig und erscheint unbedeutend, wird dann aber überraschend groß. Jesus will damit sagen, dass er wirklich der Messias ist, der Gottes Königreich bringt. Auch wenn es anders aussieht, als es alle erwartet haben. Die Verwirrung über Jesus wird immer größer, was Markus am Ende des ersten Teils zu einem Schlüsselgedanken führt. Sogar die Jünger von Jesus sind verwirrt. Und sogar sie ringen darum, zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Das bringt uns zum zweiten Akt. Er beginnt mit einem sehr wichtigen Gespräch. Jesus nimmt seine Jünger zur Seite und fragt: Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet: Du bist der Messias. Aber es wird schnell klar, dass Petrus an einen militärisch erfolgreichen König denkt. Der Nachkomme von David, der Israel von den Römern befreien wird. Aber für Jesus ist der Messias in erster Linie der leidende und dienende König, der in Jesaja 53 beschrieben wird. Er richtet Gottes Herrschaft auf, indem er sein Leben in Jerusalem opfert. Aber die Jünger verstehen es nicht. Sie denken, Jesus dem König zu folgen, bringt ihnen Ruhm, Ansehen und Einfluss. Doch Jesus macht klar, ihm zu folgen ist eher so, als würde man sterben und sein eigenes Kreuz tragen. Es bedeutet, Gewalt, Stolz und Egoismus abzulehnen und sein eigenes Leben für andere herzugeben. Ihnen zu dienen, sie zu lieben. Das gleiche Gespräch führt Jesus noch zweimal mit den Jüngern. Und alles gipfelt dann in der wichtigen Aussage von Jesus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die Jünger verstehen es aber immer noch nicht und reagieren verwirrt und ängstlich. Und so erzählt Markus im zweiten Teil eine Geschichte, die an den Anfang des Buches erinnert. Jesus nimmt drei der Jünger mit auf einen Berg und wird plötzlich völlig verändert. Er erstrahlt in hellem Licht und herrlicher Schönheit und eine Wolke hüllt sie ein. Das erinnert sehr daran, wie Gott in seiner Herrlichkeit dem Volk Israel am Berg Sinai begegnet ist. Und dann erscheinen noch zwei Propheten neben Jesus, die früher am Berg Sinai in Gottes Gegenwart waren, Mose und Elia. Und Gott sagt noch einmal: Das ist mein geliebter Sohn. Markus erzählt diese Geschichte bewusst zwischen all den Gesprächen aus dem zweiten Akt und stellt die unglaubliche Behauptung auf, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Herrlichkeit Gottes in Fleisch und Blut ist. Und Jesus, der herrliche Gott Israels, wird König werden, indem er für die Sünden seines eigenen Volkes leidet und stirbt. Es ist eine rätselhafte Aussage, die die Jünger noch mehr verwirrt und verängstigt, als sie den Berg verlassen, was uns zum dritten Akt führt.
Da hören wir auf. Ich habe das bestimmt 10-mal gesehen. Das geht zu schnell. Ich habe jetzt wieder Sachen zum ersten Mal gehört, die da drin sind, wenn man genau zuhört. Aber ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch in der Vorbereitung und im Verständnis von dem Buch und was hier abgeht. Wer das in Ruhe nochmal angucken möchte, geht einfach auf unsere Webseite, auf Predigten und scrollt noch ein bisschen nach unten und ihr findet das als YouTube-Video da anzugucken. Ein wichtiger Punkt hier im Markus-Evangelium, ein wichtiges Gespräch. Jesus fragt, für wen hält mich die Leute? Was sagen sie über mich? Wer bin ich? In Vers 27, Jesus ging zu seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen hält mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia, manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, also mir ist aufgefallen, er sagt nicht, und du Petrus, ja, er sagt, und ihr, also Jünger, aber natürlich ist Petrus immer derjenige, der am schnellsten ist. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Im Matthäus-Evangelium haben wir das hier zitiert, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Reformationsstudienbibel schreibt zu diesem Text, das Bekenntnis des Petrus als Sprecher der Zwölf zusammen mit der Verherrlichung Jesu, die unmittelbar darauf folgt, ist ein Höhepunkt in der Offenbarung der Person Jesu und ein Wendepunkt in seinem irdischen Wirken. Von nun an wird sich seine Lehre auf seinen bevorstehenden Tod konzentrieren und er wird bald beginnen, nach Jerusalem aufzubrechen. Also ab diesem Zeitpunkt fängt er an, von seinem Tod zu sprechen. Jesus wird leiden, sterben und auferstehen. Und das ist eine überraschende Wende hier in dem Buch. Petrus hat gerade die richtige Antwort gegeben, du bist der Messias. Und jetzt ist die Rede nicht von, wir werden die Römer besiegen und es wird alles gut sein für die Christen. Jesus wird auf den Thron steigen und wir werden nicht mehr verfolgt, sondern Jesus sagt, er wird leiden, sterben und auferstehen. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, das Kreuz auf euch zu nehmen und das durchzugehen. Das hat er an drei Stellen, spricht er hier von Leiden, Sterben und Auferstehen. Ab Vers 31, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde und werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen, aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann Kapitel 9, Vers 31. Denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Und dann Kapitel 10, wenn ihr weiterblättert, Vers 32. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen wäre. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priestern und Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Wie passt das zusammen mit dieses Bekenntnis, du bist der Messias, ein König, der stirbt? Ist das, was sie erwarten? Ein König, der stirbt, ist nicht das, was sie erwarten und nicht das, was sie wollten. Es ist jedoch das, was sie dringend brauchen. Sie wollten Rettung von den Römern, aber sie brauchten Rettung von ihren Sünden. Und jedes Mal hier, diese dreimal, wo Jesus von seinem Toten Auferstehung spricht, Jedes Mal danach gibt er Hinweise auf die Kosten wahrer Jüngerschaft. Und so damit ändert Jesus radikal ihre Vorstellung. Jesus erweitert ihre enge politische Vorstellung vom Messias. Jesus, der wahre Messias, er wird Leiden und Erniedrigung ertragen. Und das Gleiche erwartet er von seinen Nachfolgern, die Bereitschaft. Und ein Schlüsselvers im Markus-Evangelium bindet das auch jetzt zusammen. Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In Kapitel 8, am Ende, die Verse 34 bis 38, geht es um die wahren Kosten für einen Nachfolger Jesu. Ich weiß nicht, ob es jemand noch weiß, aber es war nicht so lange her, dass ich darüber gepredigt habe. Und deswegen predige ich heute nicht nochmal drüber. Aber ich lade die Brüder auch nochmal ein, diesen Abschnitt nochmal zu besuchen, beim nächsten Brüdersonntag. Aber ab Kapitel 9, die Verse 2 bis 8, die drei Jünger werden Zeugen der Herrlichkeit Jesu. In Matthäus 17 und Lukas 9 hat man die gleiche Geschichte. 6 Tage, sagt er, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg. Also 6 Tage, nachdem Petrus dieses Bekenntnis abgelegt hat. Wenn man in Lukas Evangelium liest, dann liest man von 8 Tagen und dann sagen dann die Bibelkritiker, ah, seht ihr, ist nicht, da steht 6 Tage, da steht 8 Tage. Die einfache Erklärung ist, wenn man den ersten und letzten Tag mitzählt, dann hat man auch 8. Es war etwa eine Woche später, nach dem Bekenntnis des Petrus. Und was wir hier haben, wir sprechen von der Verklärung Jesu, es ist keine Vision. Es ist nicht einfach ein Traum. Ja, es ist etwas, was wirklich passiert ist. Petrus, Jakobus und sein Bruder Johannes, das war so die engere Vertraute, der innere Kreis von den Jüngern. Wir lesen, die gehen auf einen hohen Berg. Es ist nicht klar, wird spekuliert, welchen Berg das sein könnte. Wichtig ist hier, sie gehen auf einen hohen Berg. Und wenn man diesen Satz liest in der Bibel, dann ist immer damit verbunden, dass es gleich eine Begegnung mit Gott gibt. Die gehen auf den Berg, weil sie gleich mit Gott sein werden und mit ihm reden werden. Und da lesen wir, als sie da oben waren, dort veränderte sich, Vers 2, dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Also er veränderte sein Aussehen, Luther schreibt, und er wurde vor ihnen verklärt. Also das Tätigkeitswort im Griechischen hier für verklärt ist Metamorpho. Also wir kennen das Wort Metamorphosis. Es ist das gleiche Wort, was noch zweimal im Neuen Testament vorkommt, in 2. Korinther 3, 18. Es ist das Wort, was beschreibt, diese Umgestaltung beschreibt, wie wir in der Jüngerschaft Christus immer ähnlicher werden. Das soll so sein, diese Veränderung sollte fortlaufend sein. Oder in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, diese Veränderung wieder ist das gleiche Wort hier, was für die Verklärung benutzt wird. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also es geht um eine komplette Transformation, eine Verwandlung. Vieles können wir nicht so genau erklären, was hier genau passiert ist, als Jesus verklärt wurde, wie ist das passiert, wie ist das so einzuordnen? Das sind viele Dinge, die für uns nicht klar sind. Aber Petrus schreibt später über, wenn er schreibt über die Authentizität der Evangeliumsbotschaft von Jesus Christus, er sagt, ihr könnt uns glauben über diese Botschaft, dass die wahr ist, denn wir persönlich haben seine Herrlichkeit gesehen. Das schreibt er selber, Petrus, in 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Also die Stimme vom Himmel, die hier erwähnt wird, ist uns auch schon am Anfang des Markus-Evangeliums ertönt. Bei der Taufe Jesu, Markus 1, Vers 11, und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Aber die Verklärung erlaubt uns auch einen kleinen Einblick zu bekommen in der göttlichen Natur Jesu. Ist die Rede hier von Licht, von Glanz, von Weißsein, das sind alle Symbole in der Bibel für Heiligkeit, für Freisein von Sünde, von Vergebung, von Reinigung. Aber hier wird auch eine Verbindung gebraucht mit Gottes sichtbarer Gegenwart. Weiter zeugt das Neue Testament von der wahren Identität und der Gottheit Jesu in Hebräer 1,3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also in Vers 3 lesen wir, seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen. Es hört sich fast an wie eine Waschpulverwerbung. Ja? So weiß, es gibt kein anderer im Land, der seine Kleider so weiß kriegen könnte. Ich weiß nicht, Männer, wie eure Frauen das habt mit euren weißen Hemden, die richtig weiß zu kriegen, ja? wie sie am Anfang waren. Aber sein Ansehen war für eine kurze Weile verändert und damit hat man seine göttliche Seite gesehen, zumindest ein Stück weit. Aber bevor Jesu dauerhaft in seine Herrlichkeit und ewige Ruhe eingehen konnte, weil das war nur eine temporäre Verwandlung, bevor er dauerhaft in seine Herrlichkeit und ewige Ruhe eingehen konnte, musste er leiden und sterben. Deswegen ist er Mensch geworden. Wie gut, dass er nicht bei der Verherrlichung sich verabschiedet hat und wieder im Himmel gegangen ist. Weil er wusste, er hat noch eine Aufgabe, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe zu erledigen. Und Vers 4 haben wir dann, bis jetzt haben wir Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes sind alleine. Und dann auf einmal haben wir Elia und Mose. Da erschienen Vers 4 Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Markus sagt uns nicht worüber, die andere Evangelienschreiber sagt uns, dass sie über den Tod Jesu, der vorstehende Tod, geredet haben und sein Leiden. Elia und Mose. Man könnte viel dazu sagen, wegen der Zeit lasse ich das raus, aber einfach kurz zu sagen, die repräsentieren zwei Dinge, Elia, die Propheten, und Mose, das Gesetz. Und wir sehen hier dieser Höhepunkt im Markus-Evangelium, auch mit dem Leben Jesu auf Erden. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, er ist der größte Prophet. Wir erreichen bald hier einen Höhepunkt in der Heilsgeschichte. Elia und Mose haben auch zu ihrer Lebzeiten einen Einblick in die Herrlichkeit Gottes bekommen, dürften Gott aber nicht sehen, aber ein bisschen was dürften die sehen. Könnt ihr in Ruhe heute Nachmittag angucken, 1. Könige 19, wo Elia dann in dieser Höhle war und wo Jesus oder wo Gott zu ihnen gesprochen hat in einer Stimme. Und 2. Mose 33, ab Vers 18, wo dann Mose Gott bittet, dass er ihn sehen darf. Und wir erinnern uns daran, weil Mose die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, als er von dem Berg runtergekommen ist, dann hat er so schön, sein Gesicht hat so schön geglänzt, weil er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und weil er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, hat er die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Aber der Unterschied mit der Verklärung hier im Markus-Evangelium ist, Jesus widerspiegelt nicht die Herrlichkeit Gottes, er ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Er selber ist Gott. Und da dürfen wir hier einen kleinen Einblick bekommen. Die Verse 5 und 6, wir wollen 3 Hütten bauen. Das scheint eine gute Idee von Petrus zu sein. Da griff Petrus das Wort. Oh, nee, echt, Petrus? Schon wieder. Er hat eine Idee. Diese Impulsivität sieht man hier. Und schnell kommt er und sagt, Rabbi, er sagte zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. In Markus 8, Vers 29 habe ich gesagt, Jesus hat alle angesprochen, aber Petrus antwortete, du bist der Messias. Und hier wieder ergreift Petrus das Wort. Blitzschnell hat er eine Antwort bereit, aber leider ist es nicht die richtige Antwort. Hätte er vielleicht kurz ein bisschen überlegen sollen, bevor er das gesagt hat. Wir kennen das Prinzip, wer nichts zu sagen hat, soll lieber den Mund halten. Er hat eine fixe Idee. Manche glauben, dass seine Absicht war, er wollte diese Erfahrung irgendwie festhalten, er wollte es verlängern, die Gegenwart von diesen Personen. Aber 3 gleiche Hütten, also ist es vielleicht so, dass er Jesus, obwohl er sagt, er ist der Messias, dass er ihn immer noch sieht, so auf einer ähnlichen Ebene wie Mose und Elia, warum 3 gleiche Hütten? Wer ist dieser Jesus? Dieser Jesus ist Mensch und Gott und das sehen wir hier. In Vers 6 lesen wir, obwohl Petrus ganz schnell was gesagt hat, Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Aha, okay. Er wusste nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Sie sind alle mit Furcht gepackt über das, was sie gesehen haben. Aber Jesus, und das muss Petrus noch lernen, Jesus ist noch größer als Mose. Er ist größer als Elia. Jesus erfüllt das Gesetz und die Propheten. Und in Vers 7 haben wir eine Wolke, was symbolisch im Alten Testament ist für die Gegenwart Gottes. Das kennen wir, dieser Feuersäule, die Rauchsäule, die den Weg gezeigt hat in der Wüste. Die Gegenwart Gottes war unter seinem Volk. Hier haben wir eine Stimme und aus dieser Stimme hören wir die Worte, mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ich lese richtig vor, Vers 7, da kam eine Wolke und warf ihre Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ich möchte heute nicht weiter als Vers 8 gehen. Hier ist eine Wolke, aus dieser Wolke kommt eine Stimme und es ist der Höhepunkt der Offenbarung in Markus. Wer ist dieser Jesus? Das ist die Frage, die bis jetzt die 8 Kapitel gestellt wurde. Und da kommt eine Stimme aus der Wolke und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, hör auf ihn. ist mein Sohn. Das ist Jesus, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Dass er der einzige Sohn Gottes ist, das glauben Zeugen Jehovas nicht. Wir haben auch hier eine Zeit gehabt, wo jemand behauptet hat, dass Jesus nicht nicht Gottes Sohn ist. Deswegen betonen wir das. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier, und Markus betont es, wir betonen es, weil es in der Schrift auch betont wird. Eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dieser Jesus, er hat Vollmacht. Er hat Vollmacht, diese Dinge zu tun. Er ist der Messias. Und wir haben diese Prophezeiung schon in 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen oder auf ihn sollst du hören, sagen andere Übersetzungen. Und das einzigste Hören, was wir in der Bibel haben, wird immer mit Gehorsam verbunden. Sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Wir haben 8 Kapitel hier, die uns belegen, dies hier ist kein normaler Mensch. Und nun die Bestätigung von Gott selbst, dieses mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Nicht hört ihn zu, dieses Hören ist immer mit Gehorsam verbunden. Hört auf ihn, gehorcht ihn. Warum wurde Jesus verherrlicht? Warum haben wir diese Geschichte? Warum ist das überhaupt geschehen? Ein paar Dinge. Jesus wurde verherrlicht, um Jesus als den inkarnierten Gott zu offenbaren. Um Jesus zu stärken, als er nun in die Richtung des Kreuzes geht, ab diesem Zeitpunkt. Um die Jünger zu stärken, zu ermutigen, dem Ruf zur radikalen Jüngerschaft zu folgen. Um zu zeigen, der Messias ist der Erfüllung des Gesetzes und der Propheten und Gottes letzte und volle Offenbarung. Er war eine Bestätigung von Petrus' Bekenntnis. Er unterscheidet oder unterstreicht die Liebe des Vaters für den Sohn. Und er ruft uns zum Vertrauen und dem Sohn nachzufolgen, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen, der über alle Schöpfung ist. Zum Schluss, dass wir einfach überlegen. Wir haben eine Situation hier, wo Petrus eine verkehrte Sicht über Jesus gehabt hat. Er hat eine ganz andere Vorstellung. Wo haben Menschen heute eine verkehrte Sicht über die Person Jesu? Die sagen, ja, ich habe nichts gegen Jesu, war ein guter Mann oder war ein weiser Lehrer. Oder war jemand, der für gute Menschen gestorben ist, damit gute Menschen in den Himmel kommen? Das glauben viele. Wo müssen wir diese falschen Ideen und Behauptungen widersprechen und korrigieren? Hier war Petrus und Jesus hat so seine göttliche Seite gezeigt, zum Teil. Und das dürfte er sehen. Und eigentlich, man würde denken, wenn Gott sich eine Person offenbart, auf so eine Art und Weise, dann sollte man sich, anstatt etwas sagen, das Bedürfnis zu haben, was Schlaues zu sagen, sollte man eher schweigen, zuhören. Auf Gott zuhören, was möchte Gott mir jetzt sagen? Und das ist einfach meine Herausforderung, dass jeder für sich überlegt, wann hat sich dir Jesus das letzte Mal auf eine besondere Art und Weise gezeigt? Denk an eine Situation, wo du weißt, das hat Gott getan. Den Satz hat Monika auch in ihrem Zeugnis erwähnt, das hat Gott getan. Wie hast du damals reagiert in dieser Situation? Hast du es weg erklärt? Hast du menschliche Sprüche benutzt? Ja, ich wusste schon, dass das passiert. Oder ich habe halt Glück gehabt. ja, es war bestimmt ein Zufall. Wenn Jesus sich uns offenbart, manchmal denken oder sagen wir nicht das Richtige wie Petrus. Aber wenn Jesus deine Aufmerksamkeit gewinnt, meine nicht, du musst sofort reagieren oder was Vorschnelles sagen, sondern höre auf seine Stimme. Nimm die Haltung eines Hörenden, einen Lehrenden ein. Und kommt einfach zur Ruhe, damit du seine Stimme hören kannst. Das möchte ich jetzt einfach eine Minute dafür geben, bevor Oman fortführt mit dem Programm. Lass uns mal einfach eine Minute Stille haben und lass uns mal hören und reagieren in unserem Herzen zu dem, was Gott uns heute gesagt hat.